Hallo, hallo.
Hi.
Wir haben gute Neuigkeiten.
Fantastische Neuigkeiten.
Und zwar am 3. August sind wir auf dem OAMN-Sommerkongress und machen da Live-Podcast in Berlin.
Ja, es wird total geil. Nathalie wird da sein natürlich, das Ganze moderieren. Wir werden da sein, Mimi Fiedler wird da sein. Es gibt Vorträge, es gibt Musik. Das wird richtig spitze.
Genau. Und es gibt auch noch ein paar Tickets, aber ihr könnt auch Tickets gewinnen. Und zwar,
wenn ihr eine Mitgliedschaft abschließt auf unserem Steady-Newsletter, den wir euch natürlich auch in jeder Folge und auf Instagram und überall verlinken, müsst ihr eine Mitgliedschaft abschließen. Das ist sowieso eine gute Idee.
Da schreiben wir nämlich einmal die Woche sehr, sehr schlaue Dinge. Ihr könnt mit Soda Club up to date bleiben und vor allem könnt ihr dieses Projekt mit am Leben halten.
Genau, ihr finanziert damit auch Ingos Arbeit und unsere Arbeit. Und dafür kriegt ihr tolle Texte von uns und Bonusfolgen. Es sind jetzt auch schon ganz schön viele Inhalte da, weil wir machen das ja schon eine ganze Weile. Das heißt, wenn ihr jetzt eine sportbillige Mitgliedschaft abschließt, dann kriegt ihr ja die ganzen Inhalte quasi der letzten, weiß ich nicht, 2 Jahre oder so, jede Woche, also hunderte Sachen, alle gleichzeitig. Das ist total krass. Mhm.
Wenn ihr eine Mitgliedschaft abgeschlossen habt, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben, warum ihr gerne am Sommerkongress teilnehmen wollt. Und aus all denen losen wir dann die glücklichen GewinnerInnen.
Yes. Mach Gut. das jetzt mal.
Mach das.
Und mach das.
Alle Links findet ihr in den Shownotes.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Es gibt doch eigentlich keine schönere Jahreszeit zum Daten als den Frühling.
Deshalb wollen wir euch Hinge vorstellen. The dating app designed to be deleted.
Hinge ist gemacht für Menschen, die es ernst meinen. Und zwar unabhängig von deiner sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität.
Du legst ein ausführliches Profil an mit deinen gewählten Pronomen, kannst dafür sogar Sprachnachrichten und Videos aufnehmen. All das hilft dem Algorithmus, dir die Menschen anzuzeigen, mit denen du besonders kompatibel bist.
Und wenn du unsicher bist, wie du ein gutes Gespräch anfangen kannst, machen dir die Prompts den Einstieg viel leichter.
Prompts sind kurze Fragen, mit denen du dein Profil tunen kannst, mit denen du dich so zeigen kannst, wie du wirklich bist. Und die es deinem Gegenüber ermöglichen, gleich ein authentisches Gespräch anzufangen.
Hinge hat Prompts speziell für die LGBTQIA+-Community entwickelt. Zum Beispiel, welche queeren Orte deine Favorites sind oder wie Gender Euphoria für dich aussieht.
Also, wenn du noch auf der Suche nach authentischen Verbindungen bist, lad Hinge runter und probier die Prompts aus.
Also ich habe gerade noch mal ein bisschen drüber nachgedacht, dass du gesagt hast, dieses, wenn man aufhört zu trinken, dann ist man so auf dem Stand, dem emotionalen Stand von, wenn man angefangen hat. Und irgendwie frage ich mich in Bezug auf welche Themen du das
also
so siehst.
Also mein Hauptding, das habe ich ja auch schon gesagt, ist immer wieder eben dieses Beziehungsding, also die romantische Liebe generell. Das ist irgendwie mein größtes Schlachtfeld so. Also da, wo ich am meisten einfach Headspace lasse und wo ich am meisten einfach kämpfe, so. Also was irgendwie am schwierigsten für mich ist und was auch die intensivsten Gefühle hervorruft, so. Da habe ich das Gefühl, bin ich emotional unreif. Ja? Also nicht unbedingt in dem, was ich tue. Also jetzt nicht mehr. Ich treffe wirklich keine schlechten Entscheidungen mehr. Also keine schlimmen schlechten Entscheidungen. So, also das ist es nicht. Ich weiß schon irgendwie, wie man erwachsen ist, wie man sich erwachsen verhält, was geht und was nicht geht und so. Aber emotional, also was ich dabei fühle, wenn ich Sachen mache oder erlebe, da habe ich das Gefühl, bin ich nicht wirklich sehr viel weiter. Also, ja, schon ein bisschen weiter. Ich meine, es ist ja jetzt auch wieder so dramatisch. Aber ich habe da nicht so viel gelernt, wie ich eigentlich denke,
Was war denn so eine, hast du so eine Situation? Also mir klingt das alles so ein bisschen vage. hast du so eine Situation, in der du dachtest, oh Mann, jetzt habe ich mich echt verhalten wie eine 16-Jährige. Oder jetzt fühle ich wie eine 16-Jährige.
Wenn ich Angst habe, verlassen zu werden. Aha. Also auch nur kurz, ja. Also wenn ich das Gefühl habe, es wäre möglich, dass ich verlassen werde oder dass ich so übergangen werde, dann ist es für mich gefühlsmäßig so existenziell, als wäre ich ein Kind, was nicht auf sich selber aufpassen kann. Also so fühlt sich das an, ja, wie so ein Kind, was im Supermarkt seine Eltern verliert. Und so bin ich dann innerlich so, das Leben ist vorbei. Und ich kann mir selbst dabei zugucken, wie irrational das auch ist, aber ich fühle es deswegen nicht minder, sozusagen. Also, ja. Das Gefühl ist sehr, sehr dramatisch. Und ich habe das aktuell mit meinem Freund, gibt es einige so einfach strukturelle Besonderheiten unserer Beziehung. Ja, also dass er hat Kinder und ist ziemlich eingespannt und reist für seinen Job zum Beispiel ziemlich viel rum. Und es ist manchmal so ein bisschen fernbeziehungsmäßig. Und ich leide da manchmal, also phasenweise so stark drunter, dass ich mir das selber kaum verkaufen kann. Also das, ich denke mir dann immer so, ey, das ist doch irgendwie eigentlich auch geil. So, du hast die Chance, den Typ zu vermissen. Es wird nicht langweilig. Du hast irgendwie dieses Dating-Gefühl. Du hast total viel Zeit für dich selber, für deine Arbeit. Ist doch super. So, also intellektuell denke ich, du müsstest doch eigentlich eine Person sein, die sich darüber total freut, über diese Art von Leben. So. Aber ich fühle das nicht. Ich fühle, dass ich verlassen bin, sozusagen. Mhm. Von der Welt verlassen. So fühlt sich das an. Und das ist so ein Ding, ja, da würde meine Therapeutin jetzt sagen, die ich ja deswegen ausgewählt habe, weil sie hart zu mir ist, dass ich nicht erwachsen genug bin, mich um mich selber zu kümmern. Dass ich tatsächlich einfach irgendwie diese Fähigkeit nicht erlernt habe, mich selber zu trösten und mir selber Sachen so zu erklären, dass ich sie auch verstehe, emotional. Also sie würde sagen, dass dieses Kind, was in mir sozusagen diese Gefühle hat, dass das von mir, also von mir als erwachsener Person verlassen wird. Also weil der Typ ist ja nicht daran schuld oder die Welt oder die Beziehung oder so, sondern letztendlich ich versage in meiner Rolle als die Erwachsene, diese verletzten Gefühle zu trösten. Mhm. Ja? Und das, da versuche ich gerade, also das ist gerade so aktuell mein Struggle, so da versuche ich jetzt gerade irgendwie das immer wieder zu machen und bewusster zu sein und mich selber so zu beruhigen, aber ich empfinde das als extrem schwer. Und das ist eben, ja, also ich weiß, wo das herkommt, das ist halt Kindheitsshit, wie so viele Sachen, ne? Mhm. Also ein abwesender, süchtiger Vater, der früh weg war, ist halt auch jetzt kein so ungewöhnliches Problem. Das ist nicht ziemlich banal und langweilig. Aber das passiert dann halt, ne? Also, dass man diese krassen Verlustgefühle, diese existenziellen Verlustgefühle empfindet. So. Und das kommt auch dazu, ich habe sehr wenig Vertrauen. Also, ich habe sehr wenig emotionales Vertrauen in Beziehungen einfach. So, also ich für mich ist es immer so, wenn ich mich auf jemanden einlasse, wenn mir jemand wichtig wird, dann habe ich das Gefühl von Abhängigkeit, was da mit eine Rolle spielt. Das ist ja immer eine Form von Abhängigkeit. Und das empfinde ich als extrem bedrohlich und schmerzhaft. Also ich finde das nicht schön. Also man sollte ja eigentlich denken, so, das ist voll schön, wenn man sich nah ist und wenn man irgendwie so sich aufeinander verlassen muss und so. Aber ich empfinde das immer als sehr bedrohlich, also als eine existenzielle Bedrohung tatsächlich. Das ist so ein Ding. Und das ist halt Trauma, ne? Das ist Trauma aus der Kindheit.
Ja, genau, ist irgendwie Verhalten, was man gelernt hat, dass man sich nicht verlassen kann oder dass Beziehungen nicht bedingungslos sind, sondern immer an was geknüpft sind, was man vielleicht manchmal unter Kontrolle hat, vielleicht manchmal aber auch nicht. In den meisten Fällen ja nicht. So.
Ja. Ja, genau. Ja, was man auch oft nicht versteht. also unter welchen Umständen man jetzt safe ist und unter welchen nicht, das versteht man dann ja auch öfter nicht.
Ja, und ja. Ich meine, wenn man da sozusagen dann auch quasi das Muster auch immer wieder quasi sich auch selber, naja, gesucht hat, ist jetzt vielleicht falsch, aber das ist halt ja auch, ne, man, ja, ich glaube schon, man sucht sich auch irgendwie Sachen, die bekannt sind und
total
sich immer, ja, das, wieder in, genau, die gleichen Dinge, in die gleichen Schleifen rein.
Ja, total. Total. Ja, das kommt noch dazu. Das kommt noch dazu, dass man anfängt, sich selber zu sabotieren. Mhm. Also wenn man da auch nicht aufpasst, also ich merke das auch, wenn ich nicht aufpasse, dann fange ich an, so Feuer zu legen, heimlich. Also ich fange dann an, so die Sachen so hoch zu pimpen und zu dramatisieren, dass dann tatsächlich auch Streit entsteht, zum Beispiel. Ich provoziere das dann und dann fühle ich mich bestätigt. Mhm. Dann ist es halt so, ah ja, wusste ich es doch so.
Ja.
Ich kann mich nicht auf dich verlassen. Du flippst jetzt aus, du wirst jetzt wütend so und ist ja klar, dass das passieren musste. So, ich hatte recht.
Mhm.
Und dann fühlt man, das ist halt eine gewisse Art von Befriedigung.
Ja.
So, wenn man recht hatte.
Genau, es ist so sowohl Selbstsabotage als auch Selbstbestätigung irgendwie.
Ja. Total. Ja. Und das ist irgendwie so gerade meine Arbeit, was Emotionen betrifft, dass ich davon nicht mehr so krass kontrolliert werde. Also dass die sozusagen nicht der Boss sind, dass die Gefühle nicht der Boss sind, sondern die Gedanken letztendlich. Also weil auch das würde meine Therapeutin sagen zu dem Thema, zuerst kommt immer ein Gedanke. Das Gefühl kommt nie zuerst, sondern die Gefühle werden durch die Gedanken erzeugt.
Ah, okay.
Ja. Also das, was du dir selber erzählst, das ist dafür verantwortlich, wie du dich fühlst.
Mhm.
Und das ist so schwierig. Also es ist so eine schwierige Arbeit. Das ist abgefahren. Das hätte ich wirklich nicht gedacht, dass es so schwierig ist mit so klarem Kopf auch und so. Ich dachte, das ist so, ach, das ist irgendwie, das wird schon von selber laufen. Aber das läuft nicht von selber.
Ja, mal gespannt, was da noch so auf mich zukommt.
Ja, weiß ich nicht. Aber vielleicht ist es bei dir auch, vielleicht hast du da wirklich das ein bisschen leichter, weil ja du zum Beispiel, deine Eltern sind noch zusammen.
Das stimmt.
Das ist so ein Ding.
Ich komme aus einem sehr heilen Elternhaus, ja.
Ja.
Allerdings auch aus einem, also und das da musste ich gerade dran denken, noch als du gesagt hast, dass du Wut und Trauer gar nicht auseinanderhalten konntest, als du noch getrunken hast. Und das ist zum Beispiel so ein Ding, was für mich super, super schwierig ist und was natürlich elternhausbedingt ist, weil sozusagen die Frage, wie wir mit Konflikten umgehen, ist ja was wir einfach lernen von klein auf. Und es ist halt so ein, weißt du, so ein Classic-Akademiker-Haushalt, in dem halt immer super toll, man kann immer alles reflektieren, ne? Und man redet irgendwie über alles. Ist auch ganz toll. Habe ich sehr, sehr lange als einen Wert, oder finde ich auch immer noch als einen Wert. Also, ne, es ist ein Elternhaus, in dem wurde nicht geschrien oder so, ne? Und das ist natürlich, empfinde ich das als was Positives, aber gleichzeitig hat es mir halt total verbaut, zu lernen, was Wut ist und wie ich die fühlen und konstruktiv ausdrücken kann. Und das ist auch, also gerade, ich glaube, das ist für viele Frauen, das ist ein krasses Thema,
ja,
weil ja sozusagen voll. Das Äußern von Wut ist ja was letztendlich auch unserem Geschlechterstereotyp entgegensteht, ne? Also, und es gibt auch Studien dazu, dass Männer, die Wut äußern, werden eher ernst genommen, also die quasi wütend auftreten, werden eher ernst genommen. Frauen, die wütend auftreten, werden eher nicht ernst genommen. So.
Klar, die sind hysterisch.
Genau, genau. Wir haben halt auch eine Menge Wörter und Konstrukte in unserer Gesellschaft, die halt dafür sorgen, dass Frauen ihre Wut nicht äußern können, dürfen und zum Teil auch, dass Frauen auch gar nicht wissen, was eigentlich Wut ist. Und daraus entstehen halt auch viele, also psychische Erkrankungen einfach, weil ja Wut letztendlich was total Positives, also insofern was Positives ist, als dass es eine Grenze markiert. Es markiert eine Grenzüberschreitung. Wut entsteht da, wo jemand quasi in meinen Raum eintritt und bei mir was anfasst, was nicht angefasst werden darf. So.
Das soll dich schützen.
Genau. Ja. Und wenn ich das nicht fühlen kann, dann, also und das sozusagen verteidigen kann, dann fehlt mir ein wichtiges Schutzschild.
Und dann fehlt mir auch, ich habe das eine ganze Zeit lang auch in dieser Beziehung mit diesem Iren gehabt. Da hatte ich ganz viel, ganz oft so Panikattacken. Das lag unter anderem daran, dass, also jetzt im Nachhinein würde ich sagen, das war ganz oft, dass ich wütend war und ich nicht wusste, wie ich das äußern kann oder soll oder so. Und das hat sich dann halt in mir drin aufgestaut, zum Teil auch gegen mich selber gerichtet. Ich habe immer nur gesagt, ich bin traurig, ich bin verletzt, ich bin enttäuscht. Nein, Bullshit. Ich war unfassbar wütend, weil er eine Grenze überschritten hat, weil er ein Arschloch war, zum Teil. Und anstatt zu sagen, Junge, du bist gerade voll das Arschloch, reg dich erstmal ab und dann komm wieder, so, habe ich mich im Bad eingeschlossen und konnte nicht aufhören zu heulen. So, und das ist so gefährlich. Also sozusagen unser gesellschaftlicher Umgang mit Wut ist super gefährlich, finde ich. Und das fängt ja sozusagen in der Sozialisation bei jungen Mädchen, das fängt ja schon an. Und das ist halt, hängt halt unter anderem auch damit zusammen, dass sozusagen die dann auch wieder mit unserer Geschlechterrolle als sozusagen eine eher vermittelnde, Frauen sind dafür da, sozusagen die Beziehungen intakt zu halten. Ne? Man kennt das ja auch oft so in den Beziehungen, in, sagen wir, Freundeskreisen, wer organisiert denn die Geburtstagsgeschenke? Ne? Wer bringt denn den Dip mit? Und wer in der Partnerschaft besorgt denn die Karte für XY? So. Also das heißt nicht, dass es immer so ist, aber es ist sozusagen dieses, man pflegt Kontakte, man ist Teil eines sozialen Gefüges. Und Wut zu äußern ist ja eine Gefahr für soziale Gefüge. So, weil du sagst, so bis hierhin und nicht weiter. Und wenn das nochmal passiert, dann ist diese Verbindung gekappt. So. Und das ist, glaube ich, für viele, für mich selber auch, wie eine existenzielle Angst, Beziehungen zu kappen, weil das so tief in mir drin ist, dass ich dafür verantwortlich bin, dass Beziehungen bestehen. Und genau, und dafür ist Wut schwierig. Und das war aber, also es war wichtig für mich auch, also ich habe das in der Nüchternheit, habe ich sie wieder neu gespürt. Es ist schon länger ein Thema für mich. Ich arbeite schon länger auch an dem Thema sozusagen, nicht erst seit ich nüchtern bin, weil ich natürlich, deswegen bin ich so ein bisschen bei diesem, da muss ich jetzt immer wieder drauf zurückkommen, dass man so emotional stehen bleibt auf dem Stand, wo man war, wenn man aufgehört hat, muss da immer wieder drauf zurückkommen, weil ich das Gefühl habe, ich habe enorm viel Arbeit gemacht. So immer so ein bisschen so an den, weißt du, so ein bisschen wie bei einem Puzzle, da ist ein Raumschiff drauf in der Mitte und was ich gemacht habe, ist den Rand zu puzzeln und mal so hier einen Stern und mal da einen Stern und habe aber dieses Raumschiff, also habe immer um dieses Raumschiff rumgefuzzelt, sodass man nie das Bild erkennen konnte und jetzt habe ich aber sozusagen das Bild und sehe, dass ich schon ganz viele Teile eingefügt habe.
Ja.
So. Genau, und dieses Wutthema ist eins davon. Und das habe ich aber nochmal in einer neuen Intensität auch gespürt. So. Weil es hilft ja auch aktiv zu werden. Ne? Und zu sagen so, boah, ich, ne, also man, es ist ja Energie letztendlich, die man da hat.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist starke Energie. Ich meine, gerade Wut ist, es ist wahnsinnig stark. Ich habe das auch, dass ich das, also Wut richtet sich bei mir auch immer noch ziemlich viel so gegen mich selbst. Auf jeden Fall, das kenne ich total gut. Und ich habe auch, also ich weiß noch, als ich mich getrennt habe von dem Ex, der dann mit dem anderen Frau ein Kind hatte und dem Hallodri, genau. Da war ich so wütend, weil die Beziehung ging dadurch in die Brüche, passt jetzt auch vielleicht ganz gut, dass er mit einer meiner besten Freundinnen Sex hatte. So. Das ist natürlich ein super Playground für Wut dann. Und ich war bestimmt easy 2 Jahre lang richtig wütend. Aha. Also richtig wütend. Und also auch immer wieder so. Ich bin das nicht wirklich losgeworden für ganz lange Zeit. Und ich bin in der Zeit, also nach der Trennung, habe ich angefangen zu laufen. Also das war mein Grund, warum ich mit dem Laufen angefangen habe. Diese Trennung, weil das Einzige war, was mich halbwegs vom Durchdrehen geschützt hat, dass ich diese ganze Wut sozusagen einfach in so körperliche Erschöpfung umwandle. So. Und das, da denke ich mir so, ich meine, damals habe ich damit nicht arbeiten können, aber ich denke mir so, wenn man diese Energie nimmt, also diese krasse diesen riesigen Vorrat an Kraft so und die in was Konstruktives umwandelt.
Revolution.
Was man da alles ja, wirklich. Revolution, mindestens. Mhm. Also mindestens eine. Ja, ja, auf jeden Fall. Was ist denn damals passiert, als du jünger warst und wütend geworden bist? Was war denn die Konsequenz?
Ich glaube, so ein bisschen Hilflosigkeit auf Seiten meiner Eltern. Also es gab in einer gewissen Teenagerphase, da flogen auch ein paar Türen. Aber es ist eher so, dass ich das Verhalten, also dass ich das eher quasi, was ich bei meinen Eltern gesehen habe, dass also meine Mutter vielleicht schon mal wütend war, aber manchmal auch aus Verzweiflung, weil sie so alleingelassen war, so mit Haushalt und Gedöns, ne? Ja, mein Vater halt irgendwie so, der ist halt total ruhig und vermittelnd und ist ein total netter Typ. Auch witzig und so, aber sozusagen, wenn es darum geht, also kannst dich halt nicht mit dem streiten. Und ich habe halt quasi die Position der Person, die ruhig bleibt, immer als die Mächtige erlebt. Und ja. Ist es ja auch oft so, ne? Und das ist, dass sozusagen die Person, die jetzt ihre Wut nach draußen bringt, irgendwie so ein bisschen dieses, okay, ja, gut, wir lassen sie jetzt mal abregnen, ne?
Und dann, nicht ernst
genommen. Genau, also ist auch nicht unbedingt nur in Bezug auf meine Mutter oder so. Da gibt's noch, also ja, ja, aber schon irgendwie so dieses Gefühl so, okay, das ist jetzt gerade so, das regnet jetzt ab und so. Aber das ist sozusagen, was da drunter liegt, dass das dann nicht unbedingt diskutiert wird. Dass es einem letztendlich nichts bringt. Ich glaube, das ist sozusagen bottom line. Wütend zu werden bringt nichts. Es führt dazu, dass du nicht ernst genommen wirst. Es führt dazu, dass du irgendwie vielleicht dich nicht mehr richtig verbalisieren kannst. Und das, was du eigentlich willst, dein eigentliches Anliegen sozusagen, das muss ja so reflektiert und verständnisvoll hervorgebracht werden. Das ist wie so, es ist halt eine Diskussion. Du musst halt diskutieren. Und wenn du am Ende recht hast, dann bekommst du, was du möchtest. Wenn deine Argumente die besseren waren.
So. Ja.
Und ja. Das ist bei mir krass drin. Also so, ich...
Ja, 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 ich habe deswegen gefragt, weil ich habe eine Freundin, bei der ist es in der Familie tatsächlich ganz, ganz ähnlich. Sie ist in so einer großen Familie aufgewachsen mit vielen Geschwistern und auch so eine Linksintellektuelle.
Claire, so sind die.
So ein, genau, ja, ja, so sind sie. ja, und da war das eben auch immer so von Anfang an, dass du gerade als Frau, obwohl das natürlich nie so offensichtlich war, aber irgendwie schon gerade als Frau, in dem Moment, wo du wütend bist, kannst du im Prinzip gar nicht recht haben. Also Emotionen sind nie für irgendwas ein Argument. Also es zählt immer nur der Kopf und nie das Herz. Herz ist zu vernachlässigen. Also alles, was Emotion ist, egal ob es jetzt positiv oder negativ ist, ist zwar irgendwie da, und so, aber im Prinzip nicht, das zählt nicht, genau. Es zählt nicht, es bringt dich nirgendwo hin und es ist im Grunde irgendwie, ja, infantil und schwach. So.
Ich glaube, das ist nicht das, was, ich überlege gerade, also es klingt halt, also ich habe gerade das Bedürfnis, meine Familie zu verteidigen.
Ach so, ja, okay. Verstehe. Aber, nee.
Nein, alles gut. Ich habe gerade aber selber so gedacht, so, Moment, was sind jetzt genau die Widerworte, die ich anbringen will? Ah, okay, ich will meine Familie verteidigen. weil das ganz fantastische Menschen sind. Und, aber natürlich, klar, sozusagen, was ist, also das sagt ja keiner so explizit. Das ist ja auch, wenn man jetzt jemanden fragen würde, würdest du sagen, Gefühle sind unwichtig und infantil, würde das ja keiner sagen. So,
ja, ja,
ne? Aber quasi die Frage ist ja sozusagen, was wird gelebt oder welche Muster werden weitergegeben? So, und in dieser Hinsicht ist halt das Präferieren von dem rationalen Argument, der Ratio ist halt höher priorisiert als sozusagen das reine Fühlen und das Rauslassen und so. Das kann man auf jeden Fall so sagen, ja.
Ja, kann man wahrscheinlich auch wirklich generell über die Gesellschaft, in der wir leben, sagen, oder? Also ich meine, das ist ja auch irgendwie ein Stück weit Patriarchat, dass der Geist immer mehr wert ist als die Gefühle.
Ja, eine bestimmte Art von Geist, ne? Also
ja, die Ratio. Also ich meine letztendlich das ist ja eigentlich ein altes Bild, ne? Auch dass Ratio männlich ist.
deswegen meinte ich eine bestimmte Art von Ratio, also die männliche Ratio. Also es heißt, also ich will nicht, dass das jetzt so rüberkommt, dass so Frauen sind halt, okay, Frauen fühlen halt und Männer sind halt, denken halt. Und weil unsere Gesellschaft männlich dominiert ist, wollen wir alle immer denken, also Frauen denken ja auch, wollte ich doch steile
das
These.
Das wissen aber nicht alle.
Also das muss ich ja eigentlich nicht, also aber ich irgendwie hatte
es ja, also ja, aber ich meine, stark vereinfacht ist es ja so, das ist sozusagen ein Glaubenssatz, den glaube ich ganz viele Leute auch unreflektiert in sich tragen, dass eben Frauen, das ist ja auch populär, psychologisch wird es ja immer wieder gesagt, so Frauen sind emotionaler. Mhm. Ne? Das ist ja immer so, das wird mal so dahingesagt. Ja,
war das schon mal mehr beim Fußball?
Zum Beispiel, oder im Weißen Haus.
Ja. Ja, oder auf dem Discord-Server.
Aber ich erlebe das auch von Frauen ganz viel, so dass auch die Frauen, mit denen man so redet, die dann auch denken, na ja, aber Gefühle sind halt Frauensache. Mhm. Ich habe da gerade neulich erst mit einem allerdings männlichen Freund drüber geredet, der mit dem ich dieses Gespräch schon häufiger hatte, der Meinung ist, dass Männer halt eher denken und Frauen eher fühlen. Dass es halt so die Aufteilung ist zwischen den Geschlechtern, mehr oder weniger biologisch determiniert. Und halt, ja, also Frauen sind eben emotionaler. Und ich habe immer gesagt, du, was heißt denn das genau? Also was ist denn, also heißt es, Männer haben weniger Gefühle? Oder heißt es, Männer zeigen ihre Gefühle weniger? Also was genau ist damit gemeint? So, weil ich aus meiner eigenen Erfahrung, ich sehe das ja, wie emotional die Männer in meinem Leben sind. So, was das für Emotionsbündel sind. Deswegen habe ich es immer nicht verstanden. Und gerade erst neulich haben wir dieses Gespräch dann gehabt und er meinte, ja, es stimmt irgendwie. Also ich habe ein bisschen drüber nachgedacht und ich glaube, Männer haben auch ganz schön viele Gefühle.
Krass. Ja, bei manchen dauert es ein bisschen länger. Aber ja, ich glaube, es ist halt die Frage auch, was man, also wie Gefühle, auch wie gerechtfertigt Gefühle auch gehalten werden. So. Und sozusagen, dass
stimmt,
grundsätzlich ja. Die Annahme ist, dass wenn Männer Gefühle haben, dann haben sie einen triftigen Grund dafür. Frauen haben die halt einfach so. Und das, naja.
ja, so fühlt sich das bei mir auch manchmal an. Ja. Ich mir so, boah, ey, wieso habe ich das Gefühl hier? Voll nervig.
Aber so ähnlich wie ich zum Beispiel, war letztens in einem Webinar, da ging es um, ist eigentlich auch egal, worum es ging, es ging um Verschwörungsmythen. Und zufällig waren das alles Frauen, die da Vorträge gehalten haben und diskutiert haben. So. Also das Panel war rein weiblich. Und das war so angenehm. Es waren alles krass gute Expertinnen. Und es war, ich weiß nicht, ob ich überhaupt schon mal so wirklich auf einer Veranstaltung war, wo ein reines Frauenpanel über irgendwas geredet hat, wo es überhaupt nicht um Frauen geht. Also,
das habe ich noch nie erlebt.
Ne, dieses, klar, also wenn es um Gender geht, wenn es um, weiß ich nicht, Female Empowerment, GründerInnen, whatever, so klar, da sitzen dann immer Frauen, weil sonst machst du dich halt ziemlich unglaubwürdig. Und sonst hast du vielleicht mal so deine eine Quotenfrau, weil du irgendwie noch so händeringend nach irgendwie einer Expertin suchen musstest, weil es die ja angeblich immer nicht gibt. So, und in diesem Fall war es einfach so, okay, da waren halt irgendwie 3, 4 Frauen, die alle Expertinnen auf ihrem Gebiet waren und halt dazu ein Webinar gemacht haben. Organisiert, ja, von auch einer Frau.
krass, ja.
Und ich fand es, und aber ne, dieses sozusagen, dass Frauen auftreten als Expertinnen unabhängig von ihrem Geschlecht und unabhängig von der Thematik, das passiert halt super selten. Und ja. Ich glaube, da, also das ist ja auch, sowas prägt ja auch unser Bild von, ob, also auch von der Expertise, die
ja,
Frauen haben.
Ja, absolut. Das stimmt, ja. Ja, in der Hinsicht ist wirklich, manchmal, wenn man drüber nachdenkt, echt wirklich erschreckend wenig passiert. Andererseits, wenn man ein bisschen weiter zurückgeht, auch wirklich wieder sehr viel. Ich meine, vor 50 Jahren oder so.
Ja, aber es ist, glaube ich, auch ist halt so ein bisschen so vielleicht auch ein Fehlschluss, dass es immer auch nach vorne geht. Also.
Ja, natürlich. Das stimmt. Also jetzt gerade merkt man das ja auch wieder, dass es schon irgendwie so eine Art von Backlash gibt.
Ja.
Das stimmt. Ja, das ist beunruhigend.
Ja, und es war ja also auch in der Nachkriegszeit, ne, dass sozusagen da viele Frauen waren in Berufen, die haben, weil die Männer alle im Krieg waren, mussten halt einmal halt Frauen irgendwie das Land am Laufen gehalten. Und dann gab es halt in den 50ern wieder diese Rückbewegung so
ja.
An den Herd.
Ja. Ja.
Ja. Und da hilft es natürlich wunderbar, wenn Frauen
quasi nicht, da nicht in ihrer Wut ernst genommen werden. Dann
ja, absolut. Die müssen dann trinken, die Frauen. Ja, ach Gott, ey, du kennst doch bestimmt auch diese. Ja, ich wollte es gerade sagen, ja. Die Frauengold-Werbung. Ey, guckt euch die an.
Unbedingt.
Verlinken wir in den Shownotes. Ist spektakulär. Du denkst, es ist eine Satire. Du guckst es nochmal, du denkst immer noch, das ist eine Satire, aber das war tatsächlich so. Die Frauen haben als Medizin getarnten Schnaps sich hinter die Binde gekippt ohne Ende, damit sie dieses Hausfrauendasein aushalten konnten. Mhm. Das ist wirklich crazy.
Frauengold schafft Wohlbehagen, wohlgemerkt an allen Tagen. So geil, hilft sogar bei Periode.
Genau, ja, stimmt. Also da, ja, da ging es los mit der Verneinung von Gefühlen, weil wir beim Thema wären.
Ja, ich hatte eine Zeit lang, also das war so ein Gag, den ich, oder das war so ein Witz, den ich öfter gemacht habe, also wegen Antidepressiva und Alkohol, weil bei habe ich immer den Witz gemacht, dass alle meine Emotionen über die Leber verstoffwechselt werden. Es ist ein bisschen besser, seit es nicht mehr so ist, muss ich sagen, weil die Leber, ehrlich gesagt, es ist halt nicht ihre Hauptaufgabe, ne? Die kann halt
Emotionen
super viel.
Emotionen zu verstoffwechseln, ja,
aber
die kann echt viel.
Gefühle sind nicht ihre Expertise.
Wie heißt deine Leber nochmal? Charlotte, ne?
Ja, Charlotte. Genau, ich habe meine Leber, genau, ich habe sie, also manchmal nenne ich sie Charlie, wenn ich so denke, so, die ist halt so mega badass, weil sie so viel in ihrem Leben schon durchgemacht hat, also auch in meinem Leben. Und dann Charlotte ist halt, nenne ich sie, wenn ich so das Gefühl habe, oh, ich muss jetzt mal echt lieb zu ihr sein.
Ich denke überhaupt nie an meine Leber, das ist wahrscheinlich ein gutes Zeichen.
Ja, die ist ja auch, das ist halt auch, die Leber leidet halt sehr stumm, ne? Die
ja,
tut
stimmt.
Halt nicht
ja,
weh.
Ja. Ja, stimmt, die hat keinen Schmerz, ne? Genau wie das Gehirn.
Das ist nicht super scary.
Das stimmt, ja. Naja gut, aber bei mir besteht auch eigentlich nicht mehr wirklich Grund zur Sorge. Naja gut, ich meine die Raucherei noch, ne? Das schadet der Leber wahrscheinlich
das
auch irgendwie so ein bisschen.
Oh, das durfte ich jetzt nicht, also.
Ja doch, sag das mal. Finde ich gut.
Ja, die noch ein bisschen drin bestärken,
ist ja nicht so viel.
Ne? Das ist bisschen,
ja, sind doch nur 5 am Tag, maximal. Ich brauche nicht aufhören, muss ich nicht. Verdammt, ey.
Gefühle.
Gefühle.
Hast du noch welche Gefühle? Was macht dich richtig glücklich?
Ach. Das hatten wir, wir haben neulich mal kurz darüber gesprochen, aber offline, also off-mic, nee, wie heißt es? Gibt's ein Wort
off-mic.
Off, ja, wird so sein. Off-mic, ja.
Glaube ich.
Ich auch meinen Ex-Freund Mike. I'm off-mic now. Das war...
Was dich richtig glücklich macht, ist die falsche.
Was mich richtig glücklich macht. Aber das ist auch eine gemeine Frage, weil ich dann immer sofort an Rausch denke, ne? Und das ist auch so ein bisschen so ein Thema, was ich gerade im Moment habe, dass ich den Rausch vermisse. Also den emotionalen Rausch, ne? Also als ich aufgehört habe zu trinken, da war ich ja ziemlich lange auf dieser Pink Cloud, also ich war ziemlich high so. Und es war toll. Und dann bin ich langsam runtergekommen. Und dann habe ich mich ja so mega krass verliebt letztes Jahr im Sommer. Und dann gab es nochmal so einen richtig fetten Rausch. Also das war echt spektakulär. Und das ging auch ziemlich lange. Also bestimmt ein halbes Jahr oder so. Und seitdem das mild geworden ist, ist es irgendwie vorbei mit Rausch. Und in meiner Interpretation dann halt auch irgendwie mit glücklich sein. Also ich bin nicht unglücklich, ich habe ein gutes Leben. Also ich habe auch viel Spaß und alles und Ambitionen und Freunde und all diesen Shit, den man so hat. Aber so richtig so glücklich, da muss ich echt überlegen. So frei fühle ich mich, wenn ich so im Sommer Fahrrad fahre. Das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, glaube ich. So Fahrradfahren in so einer Sommernacht, so ganz schnell. Das ist so ein Gefühl, was ich wirklich sehr, sehr liebe. So ein Gefühl von Freiheit. Aber irgendwie denke ich mir, das zählt nicht so richtig, weil ich meine, das ist ja auch irgendwie, ja, keine Ahnung, ist halt Fahrradfahren.
Also warum zählt das jetzt nicht?
Ich weiß nicht. Ich denke mir immer so, wenn ich gefragt werde, was macht dich glücklich, dann müsste ich sowas sagen wie, ja, meine Arbeit macht mich jeden Tag glücklich. Ja, oder
denkst du, dass du das sagen musst?
Ja, ich denke das wirklich. Oder halt, keine Ahnung, meine Beziehung müsste mich ja eigentlich auch die ganze Zeit glücklich machen. Und das ist ja auch irgendwie so, der Typ ist der beste Mann, ich glaube, den ich jemals getroffen habe. Ohne Scheiß. Und aber ich kann echt nicht behaupten, also gerade auch, was ich vorhin erzählt habe, ich bin nicht die ganze Zeit glücklich. Eigentlich finde ich die meiste Zeit über Beziehungen sehr anstrengend emotional. Also ich kann echt nicht sagen, dass ich da die ganze Zeit glücklich bin. Deswegen, keine Ahnung, Glück. Ich weiß irgendwie im Moment nicht so richtig, was das heißt genau. Hast du das? Hast du so reines Glück bei irgendwas?
Schwer zu sagen. Also ich habe, ja, das ist so ein bisschen, ich habe letztens halt mal drüber nachgedacht, was es gibt, was ich mache, einfach aus purer Freude. Also
ja, genau.
Spiel sozusagen. Ne? Also das quasi ohne einen Zweck, ohne dass ich sage, ja, ich mache das jetzt, weil danach geht's mir besser. Oder ich mache das jetzt, weil dann kann ich danach das nächste machen. Ich mache das jetzt, weil dann habe XY.
Ja.
So. Und sei es auch nur, ja, ich weiß auch nicht. Also es gibt viele Sachen, ne, die machen mir Spaß oder ich mache das gerne, aber wenig, wo ich sagen würde, oh mein Gott, dabei vergesse ich die Welt und ich muss mich nicht überwinden, das zu machen. So. Ich muss nicht erst diese Hürde, ich muss nicht erst mein Gehirn anschalten und quasi ne, meine Motivation mir überlegen, damit ich jetzt dahin komme, das zu machen.
Das geht mir genauso.
Ich habe das Einzige, was ich so gefunden habe, ist, also, und das klingt jetzt richtig banal, aber Hunde streicheln.
Oh.
Das macht mich sehr, sehr glücklich.
Stimmt,
da vergesse ich die Welt. Ehrlich. So einen süßen Hund streicheln. Das ist richtig toll. Und es ist auch so witzig. Ich habe das zu meinem Freund gesagt, so oh, irgendwie empfinde ich kein Glück. So, irgendwie so in der Art.
Das ist alarmierend.
Ja, er meinte so, danke. Okay. Auch so, ne? Aber auch genau, ich sehe das genauso, was du über deine Beziehung gerade gesagt hast. Ich unterschreibe das für meine auch so. Also ich bin glücklich in meiner Beziehung im Sinne von, ich will mit diesem Mann zusammen sein und ich bin, und das ist richtig so, ja. Also ich will das, die Alternative auf gar keinen Fall. Und es ist auch eine bewusste Entscheidung dafür, so. Aber es ist jetzt nicht so irgendwie, also weiß ich nicht, ja, dieses große, allumfassende Riesenglück. Ich weiß aber auch gar nicht, ob
von dem immer alle reden.
Von dem wir schon immer alle reden. Ach so, aber es ist ja, genau. Und ich habe ihm das erzählt, so ja, ich empfinde irgendwie kein Glück, keine Ahnung. Und dann habe ich so 10 Minuten später gesagt, ich glaube, ich renoviere meine Küche. Und dann meinte er so, in einer Minute sagst du mir, du empfindest irgendwie, hast nichts, was du aus reiner intrinsischer Motivation heraus machst. Und auf der nächsten Seite kommst du mit so einem Plan um die Ecke. Und es stimmt. Ich suche mir halt immer auch solche Projekte. Und tatsächlich diese Küchenrenovierung, ich will nicht sagen, dass es mich sozusagen auf einem neuen Level in mich völlig ausgespaced ins Glück befördert. Aber es ist gut. Es ist sehr gut, weil ich habe diese gelernte Hilflosigkeit in Bezug auf Renovierung und Heimwerken mit Geräten, Umgehen und so. Und das, ich mache jetzt was. Und das ist auch, da habe ich auch manchmal die intrinsische Motivation, tatsächlich. Also jetzt gerade müsste ich eigentlich zum letzten Mal meine Dielen abschleifen, damit ich sie nochmal lackieren kann, also versiegeln kann. Ich habe überhaupt keine Lust. Aber also es ist beides. Es ist auch, dass ich so denke, okay, jetzt reicht's langsam. Es zieht sich jetzt seit Wochen.
Ja, aber dann ist es ja auch wieder so. Also ich meine, das ist halt ein To-Do-Listen-Ding im Grunde. Also du musst dich dann ja auch dazu irgendwie disziplinieren, das zu machen.
Ja.
Obwohl es natürlich total befriedigend ist, wenn du es dann gemacht hast. Wie mit dem Sport zum Beispiel. Also morgens laufen gehen, wenn es noch dunkel ist, ist halt erstmal, also da hat man eigentlich nie Bock drauf. Oder ich, keine Ahnung, vielleicht gibt es Leute, die das geil finden, morgens um 7 aufzustehen und laufen zu gehen. Ich werde das niemals erleben, dass ich morgens aufstehe und denke so, oh, ich kann mir jetzt nichts Besseres vorstellen, als laufen zu gehen. Wenn ich es dann gemacht habe, fühle ich mich natürlich super. Jedes Mal, jedes verdammte Mal ist es so, dass ich keinen Bock habe vorher und hinterher denke, wie konnte ich das bloß nicht wollen? So, das, ja.
Nee, aber auch trotzdem, also so bei diesem Küchending, manchmal gibt es auf jeden Fall die Phasen, wo ich so rein aus der Motivation heraus, ich denke, geil, ich habe jetzt Bock, den Dingsbumsrahmen fertig abzuschleifen. Oder ich gucke jetzt irgendwie Heimwerker-Videos und so.
Okay.
Ich lerne jetzt, wie ich eine Waschmaschine wieder anschließe, sowas. Ja. Schon geil.
Ja, ja, das stelle ich mir auch sehr befriedigend vor, wenn man das mal macht. Oh, ich muss auch bei mir zu Hause renovieren. Alter, da steht so viel an. Immer. Hm. Aber das ist bei mir total, ich schiebe das auf bis zum Letzten, also bis die Hütte auseinanderfällt. Ich bin nicht so jemand, der sich da früh drum kümmert.
Ja, ich jetzt auch nicht.
Ich halt eher nicht zu Hause.
So. Stimmt, du kannst ja eh nicht in deine Wohnung insofern.
Nee, genau, Gott sei Dank. Muss ich eh, ja, muss ich
man,
nicht sehen.
Sieht man das Desaster nicht.
Kaputte Toilette.
Oh Mann. Oh. Ja, aber vielleicht ist halt auch, also ich frage mich manchmal, ob sozusagen Glück, das deutsche Wort Glück ist so komisch irgendwie. Also vielleicht auf anderen Sprachen auch, aber das Wort Glück ist einfach komisch. Weil, also ich denke mir halt, also Zufriedenheit ist doch eigentlich gut. Muss ja. es denn mehr sein?
Na, ich erinnere mich, ich war mal in einem Meeting ganz am Anfang meiner Nüchternheit, war ich eine Weile emotional so taub. Also ich hatte so Taubheitsgefühl. Ich habe halt einfach keine Gefühle mehr gehabt. Oder keine wahrnehmbaren Gefühle. Das war wahrscheinlich irgendwie so ein Schutzmechanismus meiner Psyche oder so. Auf jeden Fall saß ich in diesem Meeting und erzählte davon. Und ich habe so gesagt, das ist halt so, wie ich unter so einer Glocke, so einer Glasglocke bin und irgendwie nichts höre und nichts richtig fühlen kann. Oder wie unter Wasser oder so. Es ist ein ganz, ganz komischer Zustand. Ich fand es unangenehm, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, es macht mich so, ja, eben taub, so für die Welt. Und ich habe auch gesagt, dass ich eben die intensiven Gefühle vermisse, so. Also die Dramagefühle letztendlich. Und dann kamen halt total viele Leute um die Ecke in dem Meeting, die halt irgendwie alle schon total lange sober sind und irgendwie Jahrzehnte auf dem Buckel haben und so. Und die haben alle mehr oder weniger gesagt so, ja, dass sie jetzt total froh sind, dass sie diese intensiven Gefühle nicht mehr brauchen und dass sie einfach nur noch zufrieden sind. Zufrieden mit sich und der Welt und so. Und ich dachte, Alter, das ist das Deprimierendste, was ich jemals gehört habe. Ich sag so, ich interessiere mich gar nicht dafür, intensive Gefühle zu haben. Ich bin einfach nur zufrieden. So, und trink meinen Tee und gehe um 10 ins Bett. Und das war's dann irgendwie.
That's me.
Oh Gott. Ja, und ich find's immer noch, ich kenne das, dieses Zufriedensein schon auch, aber ich habe trotzdem immer noch eine starke Abwehr dagegen, gegen diesen Gedanken. Dass das so, also dieses, so, das kann doch nicht alles sein im Leben.
Ja,
weißt du?
Das ist, ja, das nicht reicht. Ja. Dass immer noch irgendwo was mehr sein muss.
Ja, total. Das habe ich total. Ich meine, natürlich nicht die ganze Zeit, ne? Aber immer wieder. Das kommt immer wieder.
Ich meine, eigentlich ist es ja gut, das zu haben, dass man sagt, so ist es jetzt. Ist es das jetzt? Und ist das auch wirklich das, was ich will? Ist das irgendwie, also geht da nicht noch mehr? So im Sinne von irgendwie, wie ist die Situation, in der ich gerade bin? Oder muss ich vielleicht die Situation, muss die angepasst werden? Muss ich ins Handeln kommen? Ne, so jetzt gar nicht im Sinne von, ach, man ist nie zufrieden mit dem, was man hat oder so. Pff, keine Ahnung, was auch immer so für Fragen. Man muss immer irgendwie in dem Moment irgendwie lieben, den man irgendwie hat, whatever. Ist ja eigentlich gut, wenn du sozusagen deinen Moment reflektierst und sagst so, nee, Moment, ich irgendwie, da geht noch was. So. Ist ja gar nicht so schlecht eigentlich, solange da irgendwie Handlung draus folgt. Aber ist die Frage, wie man sowas kriegt, ne? Dieses große, also dieses Riesen, also ja, Rausch. Aber ich finde es komisch, dass für dich Glück gleich Rausch ist, das finde ich.
Ja, findest du das komisch? Ich finde das tatsächlich irgendwie so ganz banal. Also ich denke mir so, ja, das ist doch ganz, ganz typisch, ganz klassisch für so jemanden, der immer Drama hatte und der immer irgendwie einen auf Sucht gemacht hat und auf Zwangsverhalten. Es ist doch klar, dass für den Glück und Rausch irgendwie synonym sind.
Ach so, ja.
Ne?
Hm.
Oder halt überhaupt Intensität. Also das ist bei mir immer das Ding gewesen, Intensität war wichtig. Hm. Also nicht das Gefühl selber, ob sich das jetzt gut oder schlecht anfühlt, nur ob es stark ist.
Mhm.
Ja, und da komme ich offensichtlich schwer drüber weg. Also ich meine, es ist jetzt auch nicht so, dass ich dann dauernd losgehe und mir den Schmerz suche oder irgendwas kaputt mache, um irgendwas zu fühlen oder so. Ist es ja nicht, weil ich habe ja auch noch einen Geist und ich reflektiere das ja auch. Aber ja, wie gesagt, ich emotional bin ich da irgendwie oft noch nicht so weit, dass ich wirklich ernsthaft sagen kann, so Zufriedenheit ist mir genug.
Vielleicht musst du so einmal im Monat in so einen Freizeitpark gehen und Achterbahn fahren.
Stimmt, Achterbahn fahren, das habe ich in der Nüchternheit nie gemacht.
Ja,
das geht jetzt auch leider gerade nicht.
Ja, ne? So,
Achterbahn fahren.
Ja, stimmt. Aber oder so aus dem Flugzeug springen. Also ich weiß noch, das fand ich super interessant. Da war ich im Disneyland.
Paris oder?
Paris.
Okay.
Genau, ja, habe ich einer besten Freundin zum Geburtstag geschenkt, habe im Freundeskreis gesammelt und dann sind wir ins Disneyland gefahren.
Mega.
Also sie ist mega Disney-Freak, deshalb. Nein, ich überhaupt nicht. Auf jeden Fall, was super interessant war, mit so einer Angststörung, dass also die, witzigerweise, die für mich, was anstrengend war, für mich waren die Schlangen. In der Schlange zu stehen, das Gefühl zu haben, ich kann nicht raus. Die Achterbahn war total das Erlösungsgefühl.
Ja.
Es war total witzig einfach, dass im, also so, weil andere Leute haben Angst vor der Achterbahn, ich habe Angst vor der Schlange. So, so da zu stehen. Das Stehen ist für mich Anxiety.
Aber ich finde das total nachvollziehbar. Also ich habe das zum Beispiel, wenn ich irgendwas, wenn ich nervös bin. Ich hatte zum Beispiel heute ein Vorstellungsgespräch für einen Job, den ich wirklich wollte.
Den du auch gekriegt hast.
Den ich auch gekriegt habe, Spoiler. aber vorher, weil ich den halt so sehr wollte, war ich super nervös. Ich dachte, boah, wenn irgendwas scheiße läuft, wenn ich irgendwie doof bin oder mir was doof oder irgendwas Doofes sage oder so. Ich war vorher richtig, so richtig nervös und ich dachte, boah, fucking hell. Ich wusste in dem Moment schon, jetzt gerade ist viel schlimmer als in dem Moment, wo es anfängt. Ich wusste ganz genau, das Gefühl ist vorbei in dem Moment, wo es anfängt.
Aha.
Dann ist alles cool. Nur vorher ist schlimm.
Ja.
Was ja irgendwie so total paradox ist und auch irgendwie so unnötiger Shit. So, wenn du weißt, irgendwie jetzt gerade passiert gar nichts, du hast einfach nur irgendwie Angst. Und gleich, wenn das, vor dem du Angst hast, eintritt, wenn es dann sowieso weg ist, dann ist diese ganze Angst, die du jetzt hast, sowieso irgendwie einfach sinnlos. Also das hat einfach keinen Sinn. So, das, ja, das ging mir heute durch den Kopf, als ich auf das Gespräch gewartet habe.
Ja, das wird
die Achterbahn.
Ich meine, andererseits könnte man ja auch sagen, dass so eine gewisse Angst oder Nervosität, dass es einen ja auch ein Stück weit vorbereitet, ne? Also, dass quasi die Spannung in dir auch dazu führt, dass du ein bisschen mehr alert bist, dass also, ne, dein Körper sich darauf vorbereitet, gleich da und präsent zu sein.
Mm, ja, stimmt, das macht dich wacher.
Könnte man vielleicht sagen, ich weiß nicht, aber
ja,
ob man das
stimmt,
sagen muss.
Nee, man kann es auch einfach ablehnen und kacke
einfach
finden.
Lassen, ja. Ja, manchmal kann man es einfach lassen. Ja, aber ja. Ich finde das mit dem Rauschthema, das ist sehr spannend. Das finde ich, sollten wir dranbleiben. Ich habe jetzt gerade letztens Me Sober, die Ladies von Me Sober haben ja auch einen sehr coolen Podcast. Die hatten ein Interview mit einer von Natural Highs, nennt sich das. Das ist in Colorado. Die machen so, das ist glaube ich irgendwie ein bisschen so ein Hippie-Verein, aber klingt irgendwie ganz cool. Halt quasi Drogen, also natürlich, also Rausch auf natürlich sozusagen. Und das war ganz interessant. Das kann ich sehr empfehlen, dass ich das mal anzuhören. Habe ich heute Morgen gehört.
Habe ich auch noch nicht gehört. Ja, das finde ich auch spannend. Aber wie funktioniert das? Aber das sind dann trotzdem, was ist Natural High? Was bedeutet das?
So eine Substanz? Ist hoch.
Nee, also ich meine, was es übersetzt heißt, das weiß ich auch.
Hä? Was fragt ihr mich
die
das?
Die Mia ist ein bisschen dämlich. Nein, ich meine.
Irgendwie ist sie heute.
Nee, ich meine, was ist, also wie Natural High? Also wie muss man das machen? Ist das irgendwie ein Saft, den man trinkt und dann triggert das irgendwas Natürliches in dir? Oder heißt das, dass du meditierst und dann high wirst? Oder was wird da gemacht?
Also es ist auf jeden Fall sehr körperorientiert. Also ich glaube, es ist schwierig, das jetzt alles so zusammenzufassen.
Okay, ich höre mir das sicher
hör dir das mal an. Und wir können ja dann nochmal eine Folge zu Rausch machen. Vielleicht können wir nochmal ein paar Sachen recherchieren oder so. Vielleicht können wir dir zum Glück verhelfen.
Ja. Ja, ansonsten muss ich mir halt einfach einen Liebhaber nehmen.
Wenn
das ist ja die Alternative. Ja, kurzfristig hilft das mit Sicherheit.
Ja, vor allem für große Gefühle, weil dann ist wieder irgendwie Stress und dann ist Drama und dann kann man sich nicht entscheiden und dann.
Ja. Ja, da muss man dunkle Geheimnisse haben und so, Adrenalin und all das. Ach Gott. Ja, genau. Ich recherchiere das mal.
In die Shownotes.
Tja, bleibt noch was zu sagen zum Thema Gefühle?
Vielleicht noch mal so zusammenfassend. Ich glaube, also Nüchternheit hat die Gefühle klarer definierbar gemacht, weniger sumpfig.
Und es ist die Grundlage, also die Nüchternheit. Die Nüchternheit ist die Grundlage für emotionale Entwicklung.
Mhm.
Ne, das ist auch wichtig.
Ich behaupte, dass man nicht stehen geblieben ist auf dem Punkt, als man angefangen hat zu trinken.
Ja, okay, ja gut, das ist tatsächlich eine steile These. Ich höre das oft, deswegen denke ich wahrscheinlich, habe ich das irgendwie, so ein Teil von mir hat das vielleicht als wahr angenommen, weil das auch so ein bisschen so ein geflügeltes Wort ist. Ja, ja, man bleibt stehen und jetzt fange ich wieder da an und so. Aber das wäre vielleicht auch mal interessant zu hören, wie es anderen Leuten so geht. Liebe Zuhörer, schreibt uns, seid ihr stehen geblieben? Habt ihr das Gefühl, ihr erwacht gerade aus so einem Dornröschenschlaf, so 20 Jahre Dornröschenschlaf? Das wäre tatsächlich interessant, ob das andere Leute auch so empfinden.
Ich glaube nicht, dass das komplett falsch ist, aber ich lehne es sozusagen in dieser Totalität ab. Mhm. Ja, das ist halt auch wieder so ganz oder gar nicht. Stimmt, ganz oder gar nicht. Haben wir auch drüber gesprochen.
Ja, stimmt, dass es ein depressiver Gedankengang ist. Da muss ich echt nochmal drüber nachdenken. Und meine Therapeutin drüber reden. Die ist gerade im Urlaub.
Die sagt bestimmt, was ich erzählt habe, ist alles totaler Mist. Aber es war mal auf dem Arbeitszettel, den ich bekommen habe gegen meine Depression.
Ah, okay.
Daher weiß ich das. So ein Worksheet. Verhaltenstherapie, geil. Ja.
Depri-Worksheet. Sowas gibt meine Therapeutin mir nicht.
Das ist bestimmt keine Verhaltenstherapie. Eine Verhaltenstherapie kriegt man immer so auf Hausaufgaben und so.
Die hat einen verhaltenstherapeutischen Ansatz. Die arbeitet viel mit diesem ganzen inneren Kind-Thema. Hm. Ja, ja, wenn sie aus dem Urlaub zurückkommt, dann frage ich sie mal, ob ich auch so ein Worksheet kriegen kann.
Ich kann aber gucken, ob ich meinen Ordner noch irgendwo finde.
Ja, genau. Ja. Oder kopiere mir mal deine Worksheets. Das ist wieder aus meiner To-Do-Liste. Dann fühle ich mich wieder nützlich.
Was ist mit Gefühlen?
Ja, erzählt uns was über eure Gefühle.
Ja, redet mit uns über Gefühle. Das wäre schön.
Das wäre sehr schön.
Tschüss.
Ciao.
Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Ihr findet unsere Blogs unter datesonthedrinks.com und richtignice.com. Folgt Soda Club auf Instagram unter sodaclub.podcast. Schreibt uns für Feedback, Fragen und Themenvorschläge. Und wenn ihr uns auf iTunes eine gute Bewertung hinterlasst, freuen wir uns. Bis bald im Soda Club.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.